Liebe Geschwister, es macht schon etwas Besonderes, wenn man in einem Abbruchhaus wohnt. Also so einem Haus, wo man weiß, danach wird es abgerissen, nachdem man drin gewohnt hat. Ist schon was Besonderes. Wir haben das mal erlebt als Familie, oder damals waren wir noch Ehepaar, am theologischen Seminar in Hamburg-Horn. Da habe ich studiert und unten haben wir so eine kleine Wohnung gehabt. Das war tatsächlich eine Wohnung, da haben wir richtig Glück gehabt, dass wir die nehmen konnten. Die Leute, die da vorher drin gewohnt haben, die sind nach Afrika gegangen als Missionare und dann war diese Wohnung frei und wir waren so das einzige Ehepaar, was jetzt gerade, nachdem die weg waren, da als Ehepaar hingezogen sind. Vorher hatte ich so eine kleine Studentenbude gehabt und dann hatten wir unten da diese Wohnung gehabt. War richtig gut, weil das ein riesiges Privileg war. Normalerweise haben Ehepaare nur zwei Studentenzimmer gekriegt und so haben die gesagt, na gut, seine Frau verdient ja, da kann man dann ein bisschen mehr Miete nehmen und so haben wir diese kleine Wohnung da unten gekriegt. Eigentlich hat man ja gedacht, dass nachdem das theologische Seminar in Elstal dann nach Elstal gezogen ist, bei Berlin, dass man die Häuser dort irgendwie verkaufen kann. Ihr müsst euch vorstellen, die sind nämlich 1888 gebaut worden. Und damals, als man dieses Predigerseminar gebaut hat, da hat man gesagt, oh, wie gut, die ganzen Studenten, die da hingehen, damit die nicht überheblich werden in den Gemeinden, weil sie so viel, weil Gott sie ja als Prediger berufen hat, sollen eine Ausbildung machen und dort dann in der Einsamkeit studieren. Hamburg-Horn, damals wurde beschrieben, man muss dann durch so einen Wald durch und dann kommt man zu diesem theologischen Seminar, diesen Gebäuden. Als wir da eingezogen sind, konnten wir praktisch auf die Autobahn greifen. Die war 5 Meter oder sowas von uns weg. Heutzutage würde man da nie wieder so dicht bauen dürfen. Deshalb haben wir immer gedacht, naja, irgendjemand wird diese Häuser gerne nehmen, weil nämlich sie noch so dicht da dran stehen. Ansonsten kann man ja aus dem Grundstück nichts mehr machen. Wer da jetzt gewesen ist, weiß, dass da mittlerweile ein Lidl steht an der anderen Seite und dort, wo unsere Küche ist, ist mittlerweile ein Parkplatz und unser Wohnzimmer auch und das alles halt für den Lidl geworden. Der Gedanke war, meine Frau hat immer so ganz coole Ideen und die hat sich überlegt, die Nachbarskindern, denen erlaubt sie, einfach bei uns die Wände zu bemalen. Wir haben uns ja gedacht, ne, danach ziehen wir aus, ist ja Abbruchhaus, spielt überhaupt keine Rolle, wie die Wände aussehen. Ne? Also dürft ihr, wir hatten auch noch so ein altes Sofa, was wir danach weggeschmissen haben, dürft ihr auf dem Sofa hopsen und dabei Wände anmalen. Sowas, was man normalerweise nie darf, haben die gemacht. Was wir nicht wussten ist, dass das mit dem Verkauf doch nicht so geklappt hat. Und nachher wurde gerade unsere Wohnung wieder renoviert, im Gegensatz zu den anderen Wohnungen, weil da jemand drin wohnen musste oder sollte. Und sowas hat sich der Hausmeister ziemlich drüber geärgert. Aber wir wussten es leider vorher nicht. Allerdings, das klappte ja eigentlich nur dort, dass man Wände bemalt. Ihr könnt euch vorstellen, als Eltern waren wir ziemlich sauer, als unsere Kinder bei uns in den Wohnungen plötzlich angefangen haben, Wände zu bemalen. Jahre später, ich verrate euch nicht, welche das gewesen sind, da haben wir gedacht, ja, wie ist denn das mit uns als Eltern, unsere Erziehung und sowas? Warum machen die denn jetzt sowas? Das ist doch eigentlich nicht erlaubt bei uns. Wir wohnen nicht in einem Abbruchhaus, sondern da sollen nach uns auch noch Leute drin wohnen. Sowas. Tja, was macht man als Pastor, wenn man gucken will, wie man Kinder ordentlich erzieht? Man schaut in die Bibel hinein. Und wisst ihr, was man dort feststellt? Das Ergebnis ist sehr ernüchternd. Adam und Eva, da bringen sich die Söhne gegenseitig um. Noah, der hat den Kontakt zu seiner restlichen Verwandtschaft abgebrochen, als er mit der Arche aus Wasser gefahren ist. Abraham schmeißt einen seiner Söhne raus, nachdem die eigentliche Frau, mit der er eigentlich verheiratet war, ihm auch einen Sohn geboren hat. Isaak, da spielen sich die Söhne gegenseitig regelmäßig aus und Jakobs Söhne tun sich zusammen und schmeißen dafür den einen Sohn, den Josef, raus. Also eigentlich nicht nur raus, den wollen sie sogar umbringen. Deshalb schmeißen sie ihn in den Brunnen und einer der Söhne hat dann da, lässt in Häkchen Recht vor Gnade, Recht war es nicht, sondern lässt ihn dann rauskommen dort und manche kennen die Geschichte, wie es weitergeht, wie der dann nach Ägypten kommt. Ja, und auch später in der Bibel ist das alles nicht so einfach, ne? Selbst wenn man beim großen König David nachguckt, also über seine Frauengeschichten und was mit deren Kindern dann jeweils geworden ist, wollen wir heute mal lieber nicht reden. Also Kindererziehung ist nicht so eine einfache Sache. Biblische Patentrezepte sind da eher versteckter und gerade im Alten Testament merkt man, dass die nicht wirklich umgesetzt wurden. Irgendwie beruhigt mich das als Vater, dass auch die Stammesväter und so ihre Probleme in ihren Familien gehabt haben. Wir schauen uns gerade aktuell eine Reihe an, in der es um die Gemeinde geht. Die Gemeinde als Familie und bei allen Schwierigkeiten in der Bibel zur Familie ist es erstmal beruhigend, dass hier zwei verschiedene Begriffe verwendet werden. Und zwar Familie ist im Neuen Testament eine sehr seltene Vokabel. Wenn ich da in die deutschen Übersetzungen reingucke, wenn man da mal nachschaut, im Neuen Testament ist Familie kaum übersetzt. Die Lutherbibel, die Elberfelder, hat sie nicht einmal im Neuen Testament drinstehen, also das Wort Familie. Die unrevidierte 1905er Elberfelder einmal. Heute wird der Begriff dort mit Vaterschaft übersetzt. Da es dort um Patriarch steht, geht ein weibliches Wort für Vaterschaft im Gegensatz zur Metrotätia der Mutterschaft. Oder die neue Lutherbibel von 2009, die übersetzt einfach, geh zu den Deinen, übersetzt sie mit, geh zu deiner Familie. Allerdings, wir wissen, dass Familie damals mit so einem Begriff beschrieben wurde, Oikos, der eigentlich Haus ist. Der wurde als Begriff für Familie verwendet im Griechischen. Die Zielrichtung war dieser abgegrenzte Raum, in der sich das Leben abspielt, wo ich mich mit den Meinen zum Schlafen hinlege, wo mein Leben hauptsächlich passiert. Ich werde darauf später eingehen. Heute geht es um den Begriff für die Gemeinde, der heißt nämlich Ekklesia. Und der kommt in all seinen unterschiedlichen Formen, die es da gibt, 114 Mal im Neuen Testament vor. Und das ist eine ordentliche Anzahl für so einen Begriff, der da drin steht. Weniger in den Evangelien, massenhaft in der Apostelgeschichte und in den meisten Briefen. Übrigens interessant, das wissenschaftliche Standardwerk Kittel schreibt dazu, zu diesem Begriff. Alte Wörterbücher, gerade über die Antike, haben Ekklesia mit Volksversammlung übersetzt. Ich habe das im Internet nachgeprüft beim Pons. Über das moderne Griechisch steht dort bei Ekklesian heute nur noch Kirche. Volksversammlung wird bei ihm Genika Soineloisa genannt. Jetzt kann man fragen, hey, was bringt das, so ein Wort zu analysieren? Was macht das? Warum muss ich mir das als Christ heute denn überhaupt antun? Wenn wir über Gemeinde nachdenken, dann ist es ja gerade wichtig zu sehen, wo kommt diese Sache her? Was wurde damals gedacht? Woher kommt das, was wir heute haben? Und wonach sollen wir es also heute ausrichten? Und Volksversammlung bedeutet zum Beispiel, es geht nicht um eine kleine Familie, die in ihrem Gebäude sitzt, sondern es geht um dieses Volk Gottes, das hier versammelt ist. Und dabei unterscheidet die Bibel nicht mal mit unterschiedlichen Begriffen zwischen der Ortsgemeinde und der Gesamtgemeinde, sondern nennt beides einfach Gemeinde und das steht dann nebeneinander. Es gibt Bezeichnungen, da schreibt der Paulus an eine ganze Region und nennt sie Gemeinde, an die Gemeinde in dieser Region. Oder er schreibt an die Gemeinde in einem Ort. Oder er schreibt sogar über die Gemeinde und meint damit alle Christen, die auf der Welt sind. Allerdings geht es eben nicht um eine offene Versammlung, sondern es war eine Volksversammlung, zu der man eine bestimmte Zugehörigkeit gebrauchte. Da durften nur die Leute kommen, die wirklich zum Volk gehörten, die sogar das Recht hatten, dort zu sein. Im alten Griechenland waren das sogar nur die wehrfähigen Männer, die dort zusammenkommen konnten, also die sich auch im Kriegs- und Verteidigungsfall einbringen konnten. Die durften dort sein. Also es war kein, wir kommen da mal einfach alle so zusammen und dann gucken wir mal, wer was sagt und die besten Ideen übernehmen wir, sondern es war eine auserwählte Versammlung, die dort hinkam. Und das bedeutet, du hattest Rechte und Pflichten, wenn du dorthin kamst. Eben zum Beispiel die Pflicht, am Krieg teilzunehmen oder Steuern zu zahlen, aber eben auch den Vorteil, dass du als Teil dazugehörtest. Das schwingt mit, wenn die Gemeinde, wenn die Bibel von Gemeinde oder Kirche redet. Nicht dieser Begriff, zu dem du einfach als Teil der Hausgemeinschaft gehörst, sondern ein Begriff, in dem du als Teil des Volkes mit all seinen Rechten und Pflichten dazugehörst. Und wer die aktuelle Gesetzgebung sich anschaut, sieht, dass das ganz schwierige Fragen sind, wer denn nun zum Volk dazugehört und wer nicht und wie man Teil des Volkes werden kann. Und wenn man sich das Wort genauer anguckt, Ekklesis, Ek, das kommt von vor, heraus, und Kläsis ist der Beruf, die Berufung, dann sind es die Herausgerufenen, die gerufen wurden, die berufen wurden, und zwar vor den anderen Leuten, die dort zusammenkommen. Ein tolles Bild irgendwie, finde ich, dass wir diejenigen sind, die von Gott herausgerufen sind und uns verbinden. Heutzutage ist das oft missverständlich, weil man bei Gemeinde und Kirche eher an so ein Gebäude denkt, in den unterschiedlichsten Formen, am besten noch mit Kirchturm dazu. Aber darum geht es gar nicht, sondern es geht um diese Gruppe der Herausgerufenen. Wir sind nicht Gemeinde, sondern wir bilden Gemeinde. Wir kommen zusammen als Gemeinde. Auch wenn unsere Häuser eine notwendige Versammlungsstätte sind, gerade im Breitengraden, wo man auch mit Regen und Kälte rechnen muss. Ich habe hier mal 5 Gläser mitgebracht. Ne? Das ist so die Gemeinde hier. Bin zum Beispiel ich, das könnte vielleicht Jens sein, was weiß ich. Sven ist auch noch mit dabei. Ne? Und weiß nicht, wer möchte noch dabei sein. Hier Birgit. Ne? Und Heike ist auch noch dabei, hier in dieser Gemeinde jetzt. Einfach mal so, 5 Leute, ist egal wer. Und herausgerufen bedeutet ja, dass wir zusammengeführt wurden von Gott. Zusammengestellt wurden in einer Gemeinschaft. So, da ist sie, meine kleine Gemeinde hier. Mit den 5 Leuten dort zusammen. Was ist nun der Auftrag? Dafür möchte ich euch an eine Stelle der Bibel mitnehmen, die noch vor der eigentlichen Gemeindezeit war. Das war die Phase, wo für Jesus die Gemeinde in der Gründung war. Jesus war vor seiner Hinrichtung. Er wusste genau, was kommt, und seine Jünger noch nicht so wirklich. Und deshalb sagt er es ihnen in Johannes 13, Abvers 33, Kinder, noch eine kleine Weile bin ich bei euch, ihr werdet mich suchen. Und wie ich den Juden sage, wohin ich gehe, könnt ihr nicht hinkommen, so sage ich es jetzt auch euch. Also mein Ende ist nahe und ich sage euch jetzt mein Testament, meine Botschaft, mein letzter Auftrag an euch, wenn ihr dann allein seid. Und die lautet, ein neues Gebot gebe ich euch. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Johannes 13, 34 und 35. Der zweite Vers, den haben wir uns letzten Sonntag angeschaut. Heute der erste. Es geht um Jesu Auftrag an uns. Mit diesen Versen hat er sein Vermächtnis uns weitergegeben. Kein tut meine Gebote, befolgt alles, was ich in den 10 Geboten oder anderswo findet. Nein, sein Auftrag ist, liebet einander. Und mit diesem Auftrag hat er da keine Institution gegründet. Darum ist das Gebäude Nebensache. Sondern viel wichtiger, er hat eine Beziehung hergestellt. Und das passt übrigens zu dem, was er auch sonst so gesagt hat, zum Beispiel als man ihn nach seinem höchsten Gebot fragt, da sagt er, das erste ist, höre Israel, der Herr, unser Gott ist ein Herr und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und aus deiner ganzen Seele und aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft. Eine Beziehung. Und dann kommt es. Du sollst als zweites, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als diese sind keine anderen Gebote. Soweit die grundsätzliche Antwort Jesus, als er gefragt wurde, was ist das höchste Gebot? Und hier an die Jünger eben, umso mehr liebet einander. Wie funktioniert das? Hier. Das jetzt Heike und ich, ne? Wir können uns Liebe gegenseitig gut hin und her geben. So. Da und dann hier rüber und wieder zurück und hin und her. Und das Spiel können wir relativ lange machen. Ein bisschen geht daneben von der Liebe. Genau. Also unendlich funktioniert das Ganze nicht so hier an dieser Stelle, aber eine Weile geht das schon gut. Und die Frage ist, wenn das leer wird, was mache ich, wenn diese Liebe immer weniger wird, die ich hier hin und her tausche und hin und her gebe? Wie ist das überhaupt, wenn die Liebe leer ist, wenn ich anderen Liebe, meine Liebe abgebe? Das ist schwer auf Dauer, da kann sein, dass man mit der Zeit dann leer geliebt ist. Und wie ist das, wenn andere erst recht keine Liebe haben? Wenn die hier in den Saal zum Beispiel kommen und sagen, ja Mensch, wie gut, dass der am anderen Ende des Saales sitzt. Muss ich ihn nicht treffen? Kann ich schnell rausgehen, bevor er mit mir spricht oder zumindest nur oberflächlich mit ihm reden? Wie mache ich das? Was, wenn der andere leer ist? Ich kann dann versuchen, ihm da Liebe abzugeben. Hier zum Beispiel nehme ich jetzt mal das Glas vom Sven. Ne? Der sitzt ja ganz am anderen Ende des Saales. Bei ihm weiß ich, da ist auch Liebe vorhanden. Deshalb kann ich ihn als leeres Glas hier ruhig mal als Beispiel nehmen. Wir treffen uns ja auch sonst gerne so. Also insofern geht da schon was hin und her. Und, aber das wird dann immer weniger und weniger bei mir, bis ich dann vielleicht derjenige bin, der da plötzlich ganz leer ist. In der Bibel sagt Jesus dazu ganz knallhart, und wenn ihr liebt, die euch lieben, was für einen Dank habt ihr? Denn auch die Sünder lieben, die sie lieben. Lukas 6, Vers 32. Also ganz klar, es geht nicht nur, dass wir da so ein bisschen schön hin und her machen und uns gegenseitig dort begegnen, freundlich und nett und lieb, sondern es geht auch darum, dass wir den anderen begegnen und abgeben und plötzlich feststellen, dass das ganz schön schwierig ist, da allen was abzugeben. In 1. Johannes 4, Vers 16 finden wir einen Grundsatz dazu. Da heißt es, und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und bleibt in ihm. Ich denke, das ist der Schlüssel zu dieser großen Frage, wie kann ich Liebe abgeben, wenn bei anderen gar keine Liebe mir entgegenkommt, wenn ich am Leerlaufen bin, weil ich so viel Liebe hier abgebe an alle möglichen Leute und dann gar nichts selber habe und irgendwo dastehe und feststelle, Mensch, ich bin leer gelaufen. Da ist jetzt keine Liebe mehr bei mir drin. Das passt überhaupt nicht. Es geht nicht um unsere Liebe, die wir weitergeben, sondern Gott ist der Gott der Liebe. Er gibt uns seine Liebe. 1. Johannes 4, Vers 19. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wisst ihr, wie das konkret aussieht? Da kommt ganz woanders die Liebe her. Die kommt von oben einfach rein und stellt fest, es wird mehr und mehr, es spült über. Und das geht dann auch in die anderen Gläser hinein. Und füllt sie alle auf. Jetzt muss ich aufpassen, ich habe extra einen Deckel drunter gelegt, dass das hier nicht weiter tropft. Aber, und wisst ihr, was das Faszinierende daran ist? Wenn man denkt, dass die Art und Weise, wie Gott mir Liebe gibt, zu Ende ist, dann stellt man fest, es gibt sogar noch mehr. Ich deute das hier mal nur so an. Bei unserem Herrn gibt es ganz viel Liebe und die ist einfach vorhanden. Und das Schöne ist, wir brauchen uns da nur drunter zu stellen und werden feststellen, diese Liebe geht weiter. Sie verteilt sich auf alle anderen. Und das ist der wesentliche Tipp für uns an dieser Stelle. Bleibt in der Liebe Gottes. Nehmt seine Liebe als Vorbild, als Erfüllung für euer Leben. Und dann gebt die Liebe weiter, weil er uns eben zuerst geliebt hat. Und die besondere Konsequenz, diese zwei Verse, möchte ich euch daraus nicht vorenthalten. Da heißt es nämlich, Verse 17 und 18 in 1. Johannes 4, hierin ist die Liebe bei uns vollendet worden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts, denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht auf, denn die Furcht hat es mit der Strafe zu tun. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollkommen in der Liebe. Hey, du brauchst keine Angst zu haben, wenn du hörst, du sollst Liebe weitergeben, auch an Leute, die dich nicht lieben. Und das klappt vielleicht nicht auf Anhieb so gut. Ihr merkt auch, ja, das Glas steht ein bisschen schief, dadurch haben manche mehr, manche weniger davon abgekriegt. Aber es ist ja uninteressant, weil daneben in der Gemeinde stehen noch ganz viele andere, über die Gott auch seine Liebe verteilt an diese Leute dann wiederum. Und die dann bei denen vielleicht dichter sogar dran sind und wo es dann passiert. Wer liebt, der geht vertrauensvoll miteinander um und kann vertrauensvoll auch darauf vertrauen, dass diese Liebe Gottes dort weiterwirkt. Hey, wenn ich mit meinen Kindern schimpfe, jetzt sind sie älter, da kann ich das nicht mehr so wie früher, aber wenn ich das früher getan habe, dann haben die gewusst, mein Papa hat mich lieb. Und deshalb hat das eine ganz andere Ebene. Wenn die Kinder mal was Böses machen, so wie zum Beispiel Wände bemalen, dann wissen sie trotzdem, mein Papa hat mich lieb. Und ein guter Papa verurteilt nicht den Menschen, sondern nur die Tat. Der sagt, hey, es ist blöde, wenn ihr da malt und das dürft ihr auch nicht machen. Aber er sagt damit nicht, du bist blöde und du hast in dieser Familie nichts mehr zu suchen, weil ich jetzt hier die Wände renovieren muss oder sowas. Die Bibel weiß, Familie ist nicht einfach, aber trotzdem hat Gott dort Mann und Frau zusammengestellt und trotzdem wachsen auch unsere Kinder nicht auf Bäumen auf, sondern innerhalb der Familien. Denn dort soll auch diese Liebe vorhanden sein, die er uns gibt. Und wer Kinder weiß, manche Dinge haben sie von uns geerbt, andere Dinge, da wollen wir eigentlich nicht, dass sie die von uns erben und sie haben es trotzdem geerbt. Und wieder andere Dinge haben sie eben nicht von uns geerbt. Sie sind eigenständige Menschen. Leider leiden einige Familien daran, wenn Eltern gerade nicht so viel Liebe aufbringen können. Und vielleicht verzweifeln sie dann auch an bestimmten Verhaltensweisen. Das ist dann schade. Denn eigentlich ist es gut, dass Kinder nicht so sind wie wir selber, nur ein reines Abbild von uns. Und es ist Aufgabe der Eltern, immer wieder in diese Liebe zu investieren. Ich weiß, das klappt nicht bei jedem in jedem Ausmaß. Darüber habe ich vor einigen Wochen auch ausführlicher gepredigt. Heute habe ich nur am Anfang dafür ein paar Beispiele gebracht, wie es auch in der Bibel schiefgelaufen ist. Und wie Gott dann trotzdem gute Wege darauf geschrieben hat. Aber der Kern ist, der bleibt. Weil Gott uns geliebt hat, können wir seine Liebe weitergeben. Und darum hat Jesus auch eine Familie gegründet. Es gab eine Situation, wo er ein großes Wunder getan hat, Kranke geheilt hat. Und dann kommen seine Mutter und seine Geschwister und die Leute sagen, hey, Jesus, du musst mal mit der Lehre unterbrechen, geh mal raus zu ihnen, die suchen sich dich. Und er reagiert dann darauf und sagt, er blickt umher auf die um ihm im Kreis Sitzenden und spricht, siehe meine Mutter und meine Brüder, wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Markus 3, Vers 34 und 35. Ja, zuerst ist es auf diese Situation gemünzt. Seine Mutter und Geschwister sind draußen und er sagt, meine Familie sind die, die mit mir zu Gottes Reich gehören. Aber gerade auf diesem Hintergrund der Liebe ist es meine Gemeinde, das Reich Gottes auf Erden, diese Herausgerufenen, das ist meine Familie. Und so kann er dann auch im Vater Unser von unserem Vater im Himmel sprechen. Unser. In Matthäus 6 redet er auch ganz oft von euer himmlischer Vater weiß zum Beispiel, was ihr alles benötigt. Und in Matthäus 10 redet er dann von meinem Vater, der in den Himmeln ist, von dem er, Jesus, sich zu uns bekennen wird, sofern wir uns zu ihm bekennen. Insofern ist Jesus auch unser Bruder, allerdings auf einer anderen Stufe, wie Matthäus 23, 10b sagt, wo es heißt, einer ist euer Meister, der Christus. Gemeinde ist deshalb auch Familie, aber nicht aus Geburt, sondern weil Gott sie so zusammengestellt hat, in unserer ganzen Unterschiedlichkeit. Und darum ist es für uns wichtig, aus seiner Liebe heraus zu schöpfen, damit wir nämlich aus dieser Liebe heraus weiterleben können. Mag manchmal schwer sein und nicht so einfach, aber wie ihr seht, man kann da sogar eine Schale drunter machen, Gottes Liebe ist größer, die breitet sich einfach aus und sie ist einfach vorhanden. Und so gilt es, ihm nachzufolgen und Gemeinde zu bauen aus seiner Liebe heraus. Amen.